Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Unsere Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher gleicht ja oft einer Schatzsuche. Und auch diesmal möchte ich mit Ihnen wieder neu nach echten Schätzen in Gottes Wort suchen. Es gibt für mich kein wichtigeres Buch als die Bibel, denn hier spricht Gott persönlich zu uns Menschen. Was für ein Vorrecht, dass wir Gottes Wort lesen und studieren dürfen. Zurzeit sind wir im 2. Timotheusbrief unterwegs, dem letzten Dokument, das uns von Paulus vor seinem Tod überliefert wurde. Ich lade Sie ein, sich auch heute wieder mit mir auf Schatzsuche zu begeben. Wir beginnen nun mit dem 2. Kapitel aus dem 2. Brief von Paulus an Timotheus. Ein wunderbares Kapitel. Paulus schreibt hier kurz vor seinem Tod die Dinge auf, die ihm für Timotheus, seinen Ziehsohn, als wichtig erscheinen. So verwendet er 7 verschiedene Bilder oder sprachliche Figuren, um den Dienst und die Aufgaben eines Gläubigen zu beschreiben. Diese Gedanken und das Anliegen von Paulus sollten für uns heute noch dringender und wichtiger sein als damals, da wir mehr und mehr auf die Endzeit zugehen. Schauen wir uns einmal das erste der Bilder an. Gleich zu Beginn von Kapitel 2 schreibt Paulus: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Hier sehen wir die erste sprachliche Besonderheit, und zwar den Ausdruck »mein Sohn«. Timotheus war nicht der leibliche Sohn von Paulus, er war der geistliche Sohn von Paulus, weil er sich durch den Dienst von Paulus zu Christus bekehrt hatte. Ein Kind Gottes wird durch den Glauben in die Familie Gottes hineingeboren, so wie es im 1. Petrusbrief beschrieben wird. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Auch Timotheus gehört dadurch zur Familie Gottes. Er ist ein Kind Gottes. Und genau aus diesem Grund sagt Paulus zu ihm: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Ich liebe diese Formulierung: Sei stark durch die Gnade. Wir können nicht aus eigener Kraft stark sein. Wir können uns nicht einfach aufpolieren, rausgehen und aus eigener Kraft unser Christsein leben. Wenn Sie so leben, werden Sie eine große Enttäuschung erleben. Wenn Sie der Meinung sind, dass man zu einem reifen Christen wird, indem man ein paar Regeln befolgt und einige geistliche Tricks anwendet, dann haben Sie sich schwer getäuscht. Dann tappen Sie in die Falle der Gesetzlichkeit. Wir sind durch Gnade errettet, und nun sollen wir durch diese Gnade leben und in dieser Gnade stark sein. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meiner Kindheit erzählen, um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Als ich ein kleiner Junge war, musste mein Vater beruflich viel reisen. Immer wenn er wegfuhr, hat er mir einige Anweisungen gegeben, die ich zu befolgen hatte. Manche davon habe ich eingehalten, manche nicht. Eine davon war zum Beispiel, dass ich Holz hacken sollte. Diese Anweisung habe ich gerne befolgt. Ja, ich habe es geliebt, Holz zu hacken. Aber es gab auch einige Anweisungen, die mir gar nicht gepasst haben. Es ist mir zwar peinlich, aber ich muss zugeben, dazu gehörte die Anweisung, sonntags schön brav zur Sonntagsschule gehen zu müssen. Heute spricht man meistens vom Kindergottesdienst. Das Interessante an der Sache war, dass mein Vater selbst niemals zur Kirche ging, aber mich immer hingeschickt hat. Wie dem auch sei, sobald er von zu Hause weg war, bin ich nicht mehr hingegangen. Einmal bin ich stattdessen angeln gegangen, und prompt kam er früher als geplant nach Hause und hat mich dabei ertappt. Ich hatte gerade einen Fisch an der Angel, drehte mich um ihn an Land zu holen, und da stand mein Vater. »Na, mein Junge, wie steht's mit dem Anglerglück?« fragte er mich. Nun, mein Glück schien mir gerade davonzulaufen. Ich entschuldigte mich bei ihm und gab zu, dass ich mich falsch verhalten hätte. Und weil er ein sehr gutmütiger Vater war, sagte er zu mir: Ich habe dir und deiner Schwester einen Beutel mit Süßigkeiten mitgebracht, die ihr euch teilen dürft. Obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dass du wegen deines Ungehorsams nichts abbekommen sollst. Können Sie sich vorstellen, wie froh und dankbar ich war, einen solchen Vater zu haben und dass ich sein Sohn sein durfte? Als ich 14 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben, aber ich habe jetzt einen himmlischen Vater. Und genauso wie damals verlasse ich mich heute auf seine Gnade. Wenn Dinge bei mir hier auf der Erde schiefgehen, dann gehe ich zu ihm und bitte ihn um Gnade. Wenn ich falle, dann laufe ich nicht vor ihm davon, wie ich es früher getan habe. Denn ich habe herausgefunden, dass jede Strafe viel mehr wehtut, wenn ich nicht in seiner Nähe bin. Ich möchte in seiner Nähe sein. Je näher ich bei ihm bin, desto weniger schmerzt es. Ich bin ein Sohn meines himmlischen Vaters. Wenn ich Christen davon reden höre, dass sie bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge nicht tun und dass sie einer ganzen Reihe von Regeln folgen, dann stelle ich immer wieder fest, dass sie wenig von der Gnade Gottes wissen. Sie versuchen, ihr geistliches, christliches Leben aus eigener Kraft zu leben. Paulus dagegen sagt uns, wie eben schon gehört, »So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus.« Und dann schreibt er in Vers 2 weiter, »Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.« Paulus war wirklich besorgt um die Zukunft. Genauso wie für uns am Ende unseres Dienstes wichtig ist, wer nach uns kommt und unseren Dienst weiterführt, stellt er sich die Frage, wer nach ihm das Wort Gottes weiter verkünden wird. Manchmal entwickeln wir allerdings einen Elia-Komplex. Wissen Sie, was das ist? Als ich Pastor in einer Großstadt war und meine Aufgaben kaum noch bewältigen konnte, da habe ich wie Elia geschrien, »O Herr, ich bin der Einzige, der hier noch übrig geblieben ist.« Aber ich musste feststellen, das ist überhaupt nicht wahr. Überall im ganzen Land und auch in dieser Großstadt hatte Gott junge Pastoren berufen, die für Gottes Sache einstehen und die mit mir auf dem Weg waren. Und nun, als altgedienter Pastor, habe ich die Sorge auf dem Herzen, welche jungen Menschen wird es geben, die das Wort Gottes nach uns treu weitergeben. Paulus sagt zu Timotheus, »Das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.« So kann das Problem gelöst werden. Und ich sage Ihnen, auch heute wird Gott junge Menschen heranreifen lassen, die die Gabe haben, andere zu lehren. Dies ist die Art und Weise, wie Gott noch heute wirkt. Als Söhne und Töchter Gottes sollten wir ein Anliegen für die Dinge unseres Vaters haben, so wie Jesus sich für die Dinge seines Vaters interessiert hat. Als er im Alter von 12 Jahren von Maria und Josef in Jerusalem gesucht wurde, hat er zu ihnen gesagt, »Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Diesen Satz könnte man sinngemäß so übertragen. »Wisst ihr denn nicht, dass ich mich für das interessieren muss, was mein Vater macht? Das ist doch total selbstverständlich.« Auch wir sind Kinder Gottes geworden, wenn auch nicht in dem Sinne, wie Jesus Sohn Gottes war, sondern durch den Glauben. Dies bestätigt auch Johannes in seinem Evangelium. Dort heißt es gleich ziemlich am Anfang, »Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.« Weil ich ein Kind Gottes bin, interessiere ich mich für die Dinge, die meinem Vater wichtig sind. Und wie steht's mit Ihnen, liebe Hörer? Interessieren Sie sich für das, was Ihr himmlischer Vater tut? Das Hauptanliegen unseres Vaters ist es, das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen. Bitte unterstützen Sie Ihren Vater in diesem Anliegen. Aber dabei dürfen wir nie vergessen, dass wir abhängig sind von der Gnade Gottes, um die Dinge unseres Vaters zu erledigen. Und genauso in Bezug auf jede Facette unseres Lebens als seine Kinder. Sind Sie manchmal enttäuscht über sich selbst? Wenn Sie es sind, dann bedeutet das, dass Sie an sich selbst geglaubt haben. Dies hätten Sie nicht tun sollen. Denn sie dürfen und sollen durch die Gnade Gottes leben, im Glauben und nicht im Schauen. Oder vielleicht sind sie auch entmutigt, weil sie dem Wort Gottes und seinen Verheißungen nicht vertrauen. Womöglich haben sie gedacht, sie könnten es aus eigener Kraft tun, und nun sind sie niedergeschlagen. Oder vielleicht denken sie auch, ich hoffe, ich kann es das nächste Mal besser machen. Doch dann erwarten sie, dass sie etwas Gutes aus ihrer alten Natur herausholen. Das wird aber nicht funktionieren, sondern allein in der Gnade Gottes können sie stark sein. Nachdem Paulus Timotheus deutlich gemacht hat, dass er im Dienst für Gott wie ein Sohn ist, verwendet er nun ein weiteres Bild, um ihn an bestimmte Dinge zu erinnern. In den Versen 3 und 4 schreibt er, »Leide mit mir als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat.« Ein Christ ist immer auch ein Streiter, wie es die Lutherbibel ausdrückt. Gemeint ist ein Soldat. Wie kann das sein, dass ein Kind Gottes ein Soldat ist? Nun, das letzte Kapitel im Epheserbrief zeigt uns, dass jeder Gläubige einen geistlichen Kampf kämpft und dass er die Waffenrüstung des Glaubens anziehen soll. Paulus sagt zu den Ephesern in Kapitel 6, in den Versen 12 und 13, »Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 2. Timotheusbrief. Dort schreibt Paulus, »Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens.« Stellen Sie sich mal vor, ein Soldat würde mitten in der Schlacht zu seinem Offizier gehen und sagen, »Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich muss zurück in meine Stadt und mich um mein Geschäft kümmern. Und außerdem habe ich noch eine Verabredung mit meiner Freundin. Also werde ich es wohl nicht schaffen, heute Abend wieder pünktlich zurück zu sein.« Ich sage es nur ungern, aber viele Christen heute haben genau diese Einstellung. Und dabei geht es doch darum, dem zu gefallen, der einen angeworben hat, wie Paulus es ausdrückt. Jeder Christ ist dazu herausgefordert, seine Prioritäten zu ordnen. Und im Kampf kommt es auch dazu, dass wir Härte erleben und erleiden müssen, so wie Paulus dies erlitten hat. Es gibt einige Ausleger, die den Vers 4 so deuten, dass man als Christ nicht heiraten soll. Meiner Meinung nach geht es hier aber nicht um den Zölibat, sondern nur darum, sich nicht so sehr in weltliche Dinge zu verstricken, dass man nicht mehr in der Lage ist, sein geistliches Leben als Christ zu führen. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel erzählen. Als ich Pastor in einer Großstadt war, rief mich eines Morgens eine Frau an. Sie sagte, ich war gestern im Gottesdienst, als sie gefragt haben, wer Jesus Christus annehmen möchte. Ich habe Christus angenommen, aber ich bin nicht nach vorne zum Altar gegangen, und zwar aus einem bestimmten Grund, den ich Ihnen jetzt nennen möchte. Mein Mann ist kürzlich gestorben, und er hat mir die Geschäftsführung unseres Wein- und Spirituosengeschäftes überlassen. Ich rufe Sie jetzt an, weil ich den Eindruck habe, dass ich dieses Geschäft nicht weiterführen sollte. Wenn Sie mir sagen, dass ich einen Hammer nehmen und jede einzelne Flasche zerschlagen soll, dann werde ich das jetzt tun. Aber ich bin mir einfach unsicher. Bitte geben Sie mir einen Rat. Tja, was hätten Sie dieser Frau geantwortet? Ich habe Folgendes zu ihr gesagt. Nehmen Sie jetzt nicht den Hammer. Sie werden den ganzen Handel mit Alkohol nicht aufhalten können, indem Sie ein paar wenige Flaschen zertrümmern. Wenn man den Handel insgesamt stoppen könnte, dann würde ich nichts lieber als das tun. Aber dieses Geschäft ist doch Ihre einzige Einkommensquelle. Ich würde Ihnen raten, das Geschäft zu verkaufen. Ich fasse zusammen. Wir sollen uns nicht mit den Dingen dieser Welt einlassen. Die Kinder Gottes müssen sich daran erinnern, dass sie auch Soldaten sind. Wir müssen uns bewusst machen, dass unser Leben als Christ kein Spielplatz ist, sondern ein Schlachtfeld. Es ist ein Schlachtfeld, auf dem Schlachten gewonnen werden, aber auch verloren werden. Es gibt einen realen geistlichen Kampf, der um uns her tobt. Kommen wir nun zum nächsten Bild, das Paulus im zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes verwendet. Es geht darum, im Dienst für Gott aktiv zu sein wie ein Sportler. In Vers 5 lesen wir, »Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.« Hier vergleicht Paulus den Christen mit einem Athleten. Die Auseinandersetzung bezieht sich jetzt nicht mehr auf den Kampf in einer Schlacht, sondern auf einen Sportler im Wettkampf. Ein Sportler möchte gewinnen und er tut alles, damit er am Ende als Sieger hervorgeht. Jemand hat es mal auf sehr treffende Weise formuliert. Die einzigen sportlichen Übungen, die manche Christen praktizieren, sind, vorschnell zu urteilen, ihre Freunde zur Strecke zu bringen, ständig der Verantwortung auszuweichen und ihr Glück mit den Füßen zu treten. Doch das ist definitiv nicht die Art von Übung, von der Paulus hier spricht. Im Philipperbrief hat er das christliche Leben mit einer Rennbahn verglichen. Dort schreibt er, jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, spricht Paulus davon, dass er seinen Körper fit halten möchte. Zitat, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Das Ziel von Paulus war es, den Lauf seines Lebens als Christ so zu rennen, dass der, der am Ende des Rennens im Ziel auf ihn wartet, Grund dafür hat, ihn auszuzeichnen. Paulus wünscht sich, dass er das zu hören bekommt, was wir in Matthäus 25 nachlesen können. Nämlich, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Liebe Hörer, als Kinder Gottes gehört es dazu, dass wir uns einsetzen. Gottes Absicht ist, das Rennen zu gewinnen. Jeder Christ sollte sich dies bewusst machen. Während des Wettkampfs müssen wir uns an Regeln halten. Paulus nennt es hier, recht zu kämpfen. Im christlichen Leben gibt es keine Abkürzung. Man kann da nicht schummeln. Das christliche Leben lässt sich auch nicht reduzieren auf ein paar Dinge, die man schnell erlernen kann, wie das Einhalten einiger Vorschriften. Gott hat uns 66 Bücher gegeben, so viele sind es in der gesamten Bibel, und jedes einzelne von ihnen ist wichtig. Es ist notwendig, dass wir das ganze Wort Gottes kennen, um seinen Willen zu erkennen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die ganze Bibel studieren. Ein Athlet kann in seinem Lauf auch nicht einfach eine Abkürzung nehmen, wie auch ein Fußballspieler den Ball nicht einfach in die Hand nehmen und ins Tor tragen darf. Auch als Kind Gottes können wir das nicht tun. Wenn wir gewinnen wollen, dürfen wir keine Abkürzungen nehmen. In unserem Bibeltext wechselt Paulus nun zu einem weiteren Bild, um das Leben als Christ zu beschreiben. Er schreibt in Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Diese vierte Beschreibung eines Christen ist also die eines Landwirts, einer, der das Feld pflügt und den Samen des Wortes Gottes sät. Es wird häufig davon gesprochen, dass man Früchte erntet, doch ohne dass man auf dem Acker arbeitet und sät, wird es keine Frucht geben. Erst wenn ein Landwirt diese Arbeit erledigt hat, kann er auch eine Ernte erwarten. Aus diesem Grund bin ich übrigens zurückhaltend, wenn Christen davon träumen, die Welt durch große Massenevangelisationen bekehren zu wollen. Meinem Gefühl nach muss das Wort Gottes immer wieder aufs Neue treu ausgesät werden. Ja, ich vertrete sogar den Standpunkt, das ganze Wort Gottes muss ausgesät werden, bevor es eine Ernte geben kann. Nun folgt ab Vers 7 die nächste Anweisung von Paulus an Timotheus. Bedenke, was ich sage, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Jesus wird eines Tages als Nachkomme von König David auf dem Königsthron Platz nehmen. Denn er ist, wie es Paulus verkündigt hat, von den Toten auferstanden. Für dieses Evangelium, das Paulus weitergegeben hat, hat er auch gelitten, wie es im weiteren Verlauf unseres Textes heißt. Für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Paulus schreibt hier das Evangelium, für welches ich leide. Wir geraten vielleicht manchmal in kleinere Schwierigkeiten, wenn wir für das Wort Gottes einstehen. Paulus jedoch wurde wie ein Übeltäter behandelt. Er kam ins Gefängnis, weil er das Wort Gottes verkündigt hat. Aber Paulus weiß, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Paulus hat festgestellt, dass das Wort Gottes sich in der ganzen römischen Welt weiter ausgebreitet hat. Obwohl er gefesselt im Gefängnis saß, hat sich das Wort Gottes immer weiter ausgebreitet. Und so breitet es sich bis heute weiter aus, in allen Gegenden dieser Welt. Und manchmal breitet es sich gerade dort am stärksten aus, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Lassen Sie uns heute besonders dafür beten, dass Gottes Wort die entlegensten Winkel der Erde erreicht, aber auch die Menschen in unserer nächsten Umgebung. Wir sind fast schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und hoffe, dass Sie einige gute Gedanken mitnehmen konnten. Ich möchte zum Abschluss noch einmal an den zweiten Vers in Kapitel 2 des zweiten Timotheusbriefes erinnern. Vielleicht vom strategischen Gesichtspunkt her einer der bedeutsamsten Verse von Paulus. Es geht in diesem Vers darum, das Evangelium an Menschen weiterzugeben, die wiederum fähig sind, auch andere zu lehren. Hier wird das Prinzip der Multiplikation beschrieben. Wir sollen nicht nur einzelnen Menschen Gottes Wort weitergeben, sondern besonders denen, die fähig sind, wieder andere zu lehren. Das heißt, wir sollen uns dafür einsetzen, dass wir unseren Dienst auf vielfache Weise vervielfältigen. Mit diesem Gedanken möchte ich mich nun verabschieden. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.